Interviewhelden, der Podcast für Fragensteller und Antwortgeber. Mit Markus Tirok.
Und das bin ich, und zwar mit einer Frage. Wir stürzen uns also heute direkt in das Thema rein. Welche Geschichte möchtest du heute von mir hören? Die Story, in der ich ein Interview mit einem Promi so richtig verseppelt habe und mich dieser, und das war ein echter Weltstar, richtig hat auflaufen lassen? Wenn ich daran denke, da werde ich heute noch rot und mir wird ganz schwindelig. Oder möchtest du die Story hören, in der ich ein sehr schönes Interview mit einer bekannten deutschen Schauspielerin geführt habe und wir ausführlich über ihre letzte Premiere gesprochen haben, die wirklich ein großer Erfolg geworden ist und sie mich anschließend für dieses Interview überschwänglich gelobt hat. Nicht so richtig schwierig, oder? Ich bin mir sicher, dass du dich auch für die erste Story entscheiden würdest. Das verstehe ich, würde mich nämlich genauso entscheiden. Und das ist eine erste Erkenntnis. Ich mache es noch ein bisschen allgemeingültiger, damit es quasi deutlicher wird. Wie du weißt, zeige ich mich ja sehr gerne auf den sozialen Medien, ob das jetzt LinkedIn ist, im Business-Kontext Facebook oder Instagram, das ist eigentlich egal. Dort habe ich allerdings sehr deutlich beobachtet, dass das Engagement dann besonders stark ist, wenn ich in einem Posting über ein Fail von mir berichte. Also eine persönliche Geschichte erzählt habe, in der etwas eben nicht so klappt, wie ich mir das erhofft habe oder wie man das vielleicht auch von mir erwartet hat. Am Ende dieser Geschichte war dann meistens irgendwie alles wieder gut oder zumindest kam ich eben mit dem nicht so guten Ergebnis trotzdem einigermaßen klar. Ist also sozusagen keine zerstörerische Geschichte, aber trotzdem ist es eine Geschichte, in der etwas nicht funktioniert. Und wirklich überraschen wird uns das wahrscheinlich gar nicht, die Erkenntnis, dass dann das Engagement, also die Reaktionen, die Kommentare, das Teilen und so weiter groß ist. Das wird uns nicht so richtig überraschen. Und du kannst ja selber mal bei dir schauen, das fände ich auch mal spannend, wie sich das bei dir persönlich verhält. Also wenn du auf Social Media Stories über Dinge erzählst, die in deinem Leben oder in deinem Business nicht so richtig geklappt haben, dann vergleiche das wirklich mal mit den Ergebnissen in den Stories, in denen du über Erfolge zum Beispiel berichtet hast oder in denen du darüber berichtest, etwas beschreibst, ne? Also gar nicht Erfolg oder Misserfolg, sondern wirklich etwas Beschreibendes. Dann vergleich mal diese beiden Zahlen. Ich glaube oder ich lehne mich da aus dem Fenster und denke, das ist zu verallgemeinern, dass tatsächlich die Stories mit den Fails mehr Beachtung bekommen. Da fällt mir ein Beispiel ein, das habe ich neulich gemacht. Da habe ich von einem Videokurs berichtet, einem Online-Kurs, den ich aufgezeichnet habe. Und als ich den Online-Kurs dann schneiden wollte, das war irgendwie ein, zwei Wochen später, habe ich gemerkt, das ist überhaupt gar nichts, was ich hier mache. Da stimmt die Storyline nicht so richtig. Ich wirke nicht besonders natürlich. Und ich habe dann tatsächlich in den sauren Apfel gebissen. Das war eine bittere Pille, die ich da irgendwie schlucken musste oder ein bitterer Apfel. Ich habe dann tatsächlich alles noch einmal produziert. Das waren, glaube ich, so 10 oder 12 Videos. Wow. Und als ich die Geschichte erzählt habe, gab es sehr viele Reaktionen und Kommentare dazu. Oder die Geschichte, als ich als ganz junger Reporter es einfach nicht hinbekommen habe, eine vernünftige Umfrage auf dem Rathausmarkt in Hamburg zu machen und sich sogar die deutsche Presseagentur darüber mokiert hat. Das hatte was mit unserem Sendestart damals zu tun. Also auch da habe ich nicht so performt, wie ich mir das vielleicht erwünscht habe. Die Geschichte habe ich erzählt und auch dafür, da gab es einige Reaktionen. Und das sind alles Beiträge auf Social Media, die deutlich mehr Likes, mehr Reaktionen, mehr Shares und Engagement bekommen haben als viele andere meiner Beiträge. Und deswegen glaube ich, können wir wirklich verallgemeinern, dass das Interesse an Stories über Probleme, über Hindernisse, über Schwierigkeiten, über Krisen, über Fails, über kleine und auch über große Katastrophen auf mehr Interesse stoßen als Geschichten über unsere Erfolge, über positive Leistungen, gut laufenden Geschäfte und so weiter. Und tatsächlich frage ich mich, warum ist das eigentlich so? Und diese Frage, die beschäftigt mich wirklich schon seit einigen Tagen und ich finde keine Antwort. Ich habe in vielen Hundenspaziergängen drauf rum gedacht. Ich habe einiges dazu gelesen und ich finde nicht wirklich eine Antwort. Also sollte jemand, der jetzt zuhört, die Antwort kennen, bitte helft mir und schreibt mir, wieso wir Geschichten vom Überwinden von Hindernissen und Geschichten von Problemen so viel interessanter finden. Und natürlich habe ich einige Antworten dazu gefunden, aber diese Antworten haben mich überhaupt gar nicht überzeugt. Deswegen jetzt nicht sofort irgendwie schreiben und sagen, ja, ja, Markus, ich weiß das, sondern wirklich erstmal ganz kritisch überlegen, ist das wirklich so? Es heißt nämlich zum Beispiel immer, die Geschichten, die Hindernisse und Herausforderungen beinhalten, die erzeugen mehr Spannung und Emotionen. Ja, die erzeugen erstmal Spannung und Emotionen, das schreiben immer alle. Aber das muss ja auch gar nicht wirklich stimmen. Wenn jemand zum Beispiel im Lotto gewinnt, ist es doch auch super emotional. Und es ist eine total positive Geschichte. Aber trotzdem wird die Geschichte, wie diese Person den Lottogewinn in ein paar Jahren auf den Kopf gehauen hat und dann pleite ist, wird wieder deutlich spannender sein. Und dann heißt es auch immer mal wieder, solche Geschichten können inspirierend wirken und Hoffnung geben, dass man selbst eigene Hindernisse bewältigen kann. Ja, aber das können doch positive Geschichten auch, oder? Das kann doch auch nicht der Grund sein. Dann gibt es noch Erklärungsversuche, die heißen, wir können uns besser mit den Menschen connecten, wenn es um Probleme geht. Ja, das mag sein, vielleicht ist das richtig. Aber meine Frage war ja, warum ist das so? Also, ich habe mich wirklich in den letzten Tagen an dieser Fragestelle festgebissen. Ich habe keine überzeugende Antwort gefunden und bekommen. Es geht immer nur um Glaubenssätze, Behauptungen und Verallgemeinerungen, aber eben keine belastbare Erklärung dafür. Sollte jemand also wissen, was wirklich die Gründe sind, dann würde ich mich wahnsinnig über Post von dir freuen und werde das natürlich auch in meiner Community auf Social Media teilen. Aber mein Podcast heißt ja nun Interviewhelden und nicht Kommunikationstheoretiker. Deswegen lassen wir mal das Warum beiseite und schauen uns an, wie wir die Erkenntnis nutzen können. Und darum soll es heute nämlich gehen. Und ich glaube, in dieser Erkenntnis, da steckt eine ganze Menge drin. Also, die Fragestellung heißt eigentlich, was bedeutet das für unsere Erzählungen im Interview, im Podcast, auf YouTube und auf Social Media allgemein? Wir sprechen ja immer davon, dass wir einen roten Faden brauchen. Und das ist der Weg durch unsere Geschichte oder eben auch durch unser Interview. Ich glaube, das können wir relativ parallel setzen. Und an diesem roten Faden, da liegen die Anekdoten unserer Gäste. Diese Anekdoten wollen wir besprechen. Da liegen die Geschichten, die wir hören wollen. Da liegen auch die Antworten und da liegen all die Erfahrungen, die Ideen, die Aspekte, die wir mit unseren Fragen zum Leben bringen wollen. Und das machen wir, indem wir vorbereitet in ein Interview gehen und in der Vorbereitung genau ausbaldowert haben, wie wir das Gespräch aufbauen und was genau wir eigentlich in dem Gespräch besprechen wollen oder in dem Interview besprechen wollen. Soweit eigentlich klar, ne? Das ist ja das, was ich mit meinem Podcast Interviewhelden schon häufig erklärt habe. Bevor wir aber diesen roten Faden auslegen und die Aspekte an den roten Faden dran flanschen, steht die Recherche, also davor steht die Recherche, in der wir alle Informationen, die wir auftreiben können, zusammentragen und sammeln. Wenn wir das getan haben, dann sollten wir diese Informationen organisieren. Und zwar so, dass wir uns wirklich einen guten Überblick darüber machen können. Und dann bewerten wir diese Informationen. Was ist wichtig? Was ist spannend? Was ist eventuell spannend, was ist unwichtig und ich kann es gleich zur Seite packen. Also welche der zusammengetragenen Infos sind so spannend, dass wir uns wirklich Fragen dazu überlegen wollen? Welche dieser Infos möchten wir an unseren roten Faden anlegen, damit wir mit dem Gast darüber sprechen können? Und genau an dieser Stelle, also sowohl in der Recherche als auch in dem Moment, wo wir es dranlegen, entscheiden wir eigentlich schon über die Spannung des Interviews. Wird es überhaupt spannend oder wird es vollkommen langweilig sein? In dem Moment, also schon weit bevor wir den Gast überhaupt treffen, geht es genau darum, diese Entscheidung zu fällen. Ich habe ein Beispiel mitgebracht. Juka und Hauke, das ist ein Hamburger Ehepaar, entwickeln einen Gin. Sie kommen beide nicht aus der Gastronomie, lieben aber Gin und haben irgendwie Lust darauf, einen eigenen Gin herzustellen und zu vertreiben. Das machen sie auch, der Gin gelingt, der schmeckt auch gut, aber keiner will diesen Gin haben. Sie bieten ihn überall an und keiner hat Bock darauf, diesen Gin zu kaufen. Durch Zufall gelangt dieser Gin zu einem internationalen Gin-Wettbewerb und wird als weltbester Gin gekürt. Danach wollen alle den Gin kaufen. Geschichte zu Ende. So wie ich die Geschichte jetzt gerade erzählt habe, ist sie natürlich ziemlich langweilig erzählt worden von mir. Wenn ich diese Stationen an den roten Faden legen würde, dann können wir sicher sein, dass nicht wirklich ein spannendes Interview dabei rauskommen würde, obwohl die Geschichte doch so viel Potenzial hat. Wir müssen uns die Frage stellen, was ist die eigentliche Geschichte? Das müssen wir rausfinden. Es ist nicht das Paar, das die Idee hat, einen Gin zu machen. Das ist eigentlich langweilig und banal. Also solche Fragen, wie seid ihr drauf gekommen? Ja, das kann man machen. Was haben andere dazu gesagt? Kann man auch machen. Das bringt uns aber nichts nicht richtig weiter. Also da liegt quasi nicht der Schatz unserer Geschichte. Es ist übrigens auch nicht das Ende. Es ist also nicht der Erfolg, dass jetzt alle den Gin haben wollen. Auch das ist nicht die eigentliche Geschichte. Der Erfolg bekommt erst dadurch eine Bedeutung, wenn wir den heftigen Misserfolg dem gegenüberstellen. Die Aussichtslosigkeit, die die beiden hatten, weil keiner den Gin wollten. Dann entsteht ein Spannungsverhältnis. Also nochmal, um was geht es eigentlich in dieser Geschichte? Wo liegt die Geschichte? Ich würde sagen, es ist der Teil der Story, der eben nicht klappt, der für uns am spannendsten ist. Juka und Hauke haben richtig viel Geld in den Sand gesetzt. Die Haaren haben ihren Traum im Grunde schon aufgegeben. Sie haben zwar einen Gin gemacht, aber den will keiner haben. Das heißt, sie haben für sich schon eigentlich beschlossen, wir haben es nicht geschafft. Dann waren noch 100 Euro übrig von dem Geld, was sie zur Seite gelegt haben. Und dann wäre Ende Gelände gewesen. Mit diesen 100 Euro wussten sie nicht so richtig, was sie machen sollten. Sollten sie das nochmal in irgendeine Mailing investieren oder sollten sie das Anmeldegebühr für diesen internationalen Gin-Contest nutzen? Also was haben sie gemacht? Sie haben Schnick, Schnack, Schnuck gemacht, um mit Schnick, Schnack, Schnuck zu entscheiden, was mit den letzten 100 Euro passieren soll. Das ist ja schon fast zynisch, oder? Das Ergebnis, sie schicken ihren Gin zu diesem Wettbewerb. Und dann sitzen sie erwartungslos in der Küche mit ihren Kindern und schauen per Livestream beim Abendbrot die Bekanntgabe der Gewinner. Und sie gewinnen den Wettbewerb. Bam! Das Leben steht auf dem Kopf. Das ist doch die Story. Da wollen wir hin mit unserem roten Faden. Und zwar dort, wo es wehgetan hat, wo es schwierig war, wo es nicht geklappt hat, wo die Hoffnung vielleicht aufgegeben wurde. Der Gewinn am Ende, das ist dann einer der letzten Punkte in unserem roten Faden und in unserem Interview. Das ist nicht der spannendste Punkt. Der spannendste Punkt ist im Grunde Schnick, Schnack, Schnuck für 100 Euro. Und damit übertragenerweise Schnick, Schnack, Schnuck mit dem Schicksal. Macht ja eigentlich auch Sinn, wenn wir mal kurz nach Hollywood schauen, in eine x-beliebige Liebesgeschichte, da stellen wir ja ein ähnliches Muster vor. Der schräge Weg zum Liebesglück, also die Probleme, die Hindernisse, all das wird doch eigentlich in aller Ausführlichkeit und Spannung erzählt. Wenn sich dann am Ende zwei gefunden haben, dann blenden wir doch aus. Das Wäsche abhängen und den Geschirrspüler ausräumen, das können die schön alleine machen, da wollen wir nicht zugucken, da hat keiner Lust zu. Es sei denn, bei dem Geschirrspüler tut sich vielleicht ein Portal in andere Welt auf. Aber das ist dann eine andere Geschichte, die dann vielleicht neu beginnt. Kommen wir also nochmal zurück zu unserem roten Faden. Das Prinzip ist, glaube ich, ganz klar geworden. Besprechenswert sind die Teile der Geschichte, die herausfordernd sind. Ich weiß, das klingt ein bisschen zu banal, als dass ich dazu eine ganze Folge machen sollte. Aber das Problem ist, dass ich beobachtet habe, viele InterviewerInnen wagen sich nicht wirklich an diese Punkte ran, weil sie die Gäste nicht in eine Verlegenheit bringen wollen, weil sie nicht zu sehr auf diesen schwierigen Aspekt eingehen wollen, weil viele von uns denken, dass wir nur über das Positive mit anderen Interviews sprechen sollten, um die Gäste eben auch gut aussehen zu lassen. Aber das Ergebnis sind langweilige Interviews. Die gibt es wirklich zuhauf und erfolgreiche SolopreneurInnen werden in Podcast-Interviews eingeladen und werden nur zu ihren Erfolgen befragt. Und dann gibt es vielleicht noch so eine Art How-To, also wie bist du zum Erfolg gekommen, in der Hoffnung, dass man ein Muster erkennen kann, das andere nachahmen können. Ja, das kann man machen, das ist auch mitunter hilfreich und wichtig, aber eben nicht nur und nicht ausschließlich. Wie gesagt, ich weiß das Warum nicht, ich weiß aber, dass wir Menschen dann erst wirklich kennenlernen, wenn sie von ihren Misserfolgen und wenn sie von ihren Herausforderungen berichten, wenn sie darüber sprechen, wie das war, als sie komplett verzweifelt waren, weil sie selbst vielleicht nicht mal an ihren Erfolg geglaubt haben, wie sie damit umgegangen sind, dass kein Mensch ihren Kurs kaufen wollte oder dass sie einen Lounge richtig versemmelt haben, wie es Probleme im Team gab, dass sie den Glauben an die Liebe verloren haben und so weiter. Hier liegen die echten spannenden Geschichten, die wir erfragen wollen, die wir hören wollen. Und hier erkennen wir die Persönlichkeit der Menschen, mit denen wir sprechen oder denen wir zuhören. Die erkennen wir nicht, wenn sie ihren dicken Scheck bei der Bank einlösen und den Erfolg einfach nur so nach Hause fahren. Das kann auch ein guter Moment sein, aber das ist auf jeden Fall nicht der Moment, wo wir einen Menschen wirklich erkennen können und wo wir uns mit ihm verbinden können. Frag dich selbst mal, mit welchen Geschichten connectest du? Vielleicht die Geschichte von Julian Backhaus, der vor einem Privatjet posiert? Oder eher die Geschichte, wie Katrin Hill davon erzählt, dass sie sich von ihrem Mann getrennt hat, weil die Lebenswelten mit ihrem Erfolg halt immer weiter auseinandergedriftet sind. Als Fragenstellerin und als Fragensteller dürfen wir uns also wirklich trauen, diese Themen auch anzusprechen, nachzuhaken, tiefer zu gehen und nochmal zu fragen, uns nicht sofort mit der ersten Antwort zufrieden zu geben, und Sorge zu haben, dort weiter zu fragen. Wir dürfen unseren Gästen schon auch herausfordern im Interview. Natürlich mit allem Respekt. Wir wollen hier nicht reißerisch sein. Das merkt unser Publikum natürlich auch. Und darum geht es mir auch gar nicht. Aber mit dem Mut, in ein Thema reinzugehen und wirklich weiterzugehen. Also wirklich das zu fragen, was uns selbst auch im Tiefsten berührt. Wie ist das, wenn man am Monatsende nicht mehr die Kohle zusammen habt, um irgendwie die vollständige Miete am nächsten Tag zu bezahlen. Keine Ahnung, ob es diese Stories in dem Moment geben kann, aber sowas in die Richtung können wir reingehen. Also überlassen wir doch unserem Gast auch dabei die eigene Verantwortung und die eigene Entscheidung, was er oder sie erzählen möchte. Ja, unser Gast ist sehr selbstbestimmt in unserem Interview und unsere Aufgabe als Host ist es, nicht den Gast vor sich selbst zu schützen. Also nicht falsch verstehen. Natürlich lege ich meinem Gast nicht mit irgendwelchen rhetorischen Fallen rein und freue mich dann, dass er irgendwas erzählt hat, was er normalerweise überhaupt erzählen würde. Ich baue also niemals einen Hinterhalt auf, wirklich nicht. Ich frage da sehr verantwortungsvoll, aber ich frage halt auch nach und zwar mehr als einmal. Es ist das eine, wenn sich im Interview spontan so eine Situation ergibt. Das kann passieren. Also unser Gast kommt auf ein Thema zu sprechen und wir erkennen in dem Moment das Potenzial dieser Geschichte. Dann braucht es natürlich unsere Spontaneität, um dieser Story nachzugehen. Und da hilft es selbstverständlich, wenn wir das schon ein paar Mal erfolgreich gemacht haben und wenn wir Erfahrungen mit dem Fragen und mit dem Nachfragen haben. Das gelingt uns vielleicht nicht immer, weil wir vielleicht diese Erfahrung noch nicht haben. Alles in Ordnung, völlig in Ordnung. Ich behaupte aber mal, dass 2/3 aller Geschichten sich planen lassen und eben nicht spontan daherkommen. Und darum geht es mir tatsächlich auch in dieser Folge. Wenn wir in unserer Recherche feststellen, wenn wir alle Informationen zusammengetragen haben und sie dann bewerten und auswerten, dann sollten wir uns immer auf die Suche machen nach genau diesen Punkten. Also, wenn Julian Backhaus vor einem Privatjet steht, dann ist es doch nicht die Story, dann ist die Story nicht sein Erfolg, sondern ich frage, warum er sich mit solch einen Statussymbolen inszeniert in einer Welt, in der wir doch alle eher froh sind, wenn Flugzeuge am Boden stehen bleiben und nicht durch die Luft fliegen, Stichwort CO2 und Klimaerwärmung. Ja? Das ist doch viel spannender, ihn darauf anzusprechen. Der Oberbegriff ist hier also Konflikt. Konflikt. Das kennen wir aus dem Storytelling. Eine gute Geschichte, sagt man, benötigt einen Konflikt. Und der kann auf ganz unterschiedlichen Ebenen stattfinden, aber er sollte auf jeden Fall stattfinden. Das kann ein äußerer Konflikt sein, also Juka und Hauke haben ihr Erspartes für die Gin-Produktion auf den Kopf gehauen und jetzt ist die Familienkasse einfach leer und die Kinder würden so gerne in den Urlaub fahren. Das wäre ein äußerer Konflikt. Das kann ein innerer Konflikt sein. Die beiden wollten sich ihren Traum von Freiheit erfüllen, aber der Erfolg stellt sich eben nicht ein. Bleiben sie dran und machen weiter oder geben sie ihren Traum auf? Und wann geben sie ihn dann auf? Dann gibt es den Konflikt Vernunft gegen Emotionen. Also kein Geld ist mehr da, aber das Gefühl, ganz nah dran zu sein, das ist vielleicht noch da. Gefühle an sich verursachen grundsätzlich ja schon gerne mal einen Konflikt. Das kennen wir sicherlich alle aus unserem eigenen Leben. Hier lohnt es sich immer, darauf zu schauen, auf die Gefühle. Wobei man so ein bisschen aufpassen muss mit so Formulierungen wie, wie fühlt sich das an? Ne, da finde ich, sollte man echt ein bisschen vorsichtig sein, um nicht in ein komplett unspezifisches Interview zu gelangen. Dann sind wir dann auch relativ schnell bei so einem Esoterik-Sprech. Habe ich meine Probleme mit und mag das eigentlich gar nicht. Dann gibt es den Bedürfniskonflikt. Die sind natürlich auch spannend. Kennen wir selbstständig Arbeitende ganz bestimmt. Also das Hin und Her zwischen Freiheit und Sicherheit. Wer von uns hat dazu keine bewegende und spannende Geschichte zu erzählen? Da bin ich mir sicher. Dann gibt es natürlich die menschlichen Konflikte. Das kann zwischen Geschäftspartnern sein. Das kann im Team sein. Das kann aber auch in der Familie sein, im Freundeskreis. Und wenn wir das Ganze noch etwas größer fassen wollen, dann kommen wir zu sozialen Konflikten. Wir geraten also in ein Spannungsfeld mit unserem Umfeld. Da sage ich nur herzlich willkommen in der Welt von Social Media. Also wer eine große Reichweite hat, der wird Geschichten über Hate und Neid erzählen können. Da wird uns bestimmt ganz schwindelig, wenn wir das hören. Also sprechen wir auch darüber. Wir sprechen nicht nur darüber, wie hast du deine 1,5 Millionen Follower erreicht, sondern wie gehst du mit den einzelnen fiesen Nachrichten um? Was macht es mit dir? Bis hin zu solchen Fragestellungen wie, zeigst du so etwas auch an, wenn du beleidigt wirst und so weiter. Da liegt ganz viel Potenzial. Und dann haben wir natürlich, jetzt werden wir immer größer, dann haben wir natürlich die ganz große Nummer, das Schicksal. Der Schicksalskonflikt, also was das Leben so mit einem vorhat, während wir Pläne schmieden und diese allesamt natürlich zum Scheitern verurteilen sind, weil das Schicksal sich etwas ganz anderes überlegt hat. Das muss übrigens überhaupt nicht negativ sein. Das hört sich jetzt, glaube ich, relativ schnell so negativ an nach dem Motto Krankheit, Unfall und so weiter. Das kann ja schicksalsmäßig auch was ganz, ganz Tolles sein, nicht? Also genau hinschauen. Wenn wir also die Aspekte unserem roten Faden zuordnen, dann tun wir wirklich gut daran, nach genau diesen Konflikten Ausschau zu halten, um so einen Spannungsbogen aufbauen zu können. Wenn wir uns allerdings den Beipackzettel zu Konflikten im Interview anschauen, dann wird dort dazu geraten, es nicht zu übertreiben. Also weder die Konflikte künstlich zu überhöhen, ist keine gute Idee, dann verlieren wir nämlich sehr schnell an Glaubwürdigkeit und Natürlichkeit in dem Interview. Nehmen wir an, unser Hamburger Paar wäre von Haus aus super reich, wenn sie dann ein paar tausend Euro in die erfolglose Produktion von Gin investiert hätten. Naja, dann wäre das überhaupt nicht schlimm gewesen, oder? Dann wäre hier gar kein Konflikt entstanden, den wir hätten thematisieren können. Das wäre einfach egal gewesen. Sehr wohl aber hätten sie einen inneren Kampf dabei haben können. Auch wenn sie sozusagen viel Geld haben. Also der innere Kampf würde dann sein Ausbrechen aus der reichen Hamburger Gesellschaft mit einer eigenen unerfolgreichen Gin-Produktion oder aufgeben. Ne? Das hätte dann wiederum ein Thema sein können. Aber bitte keine Konflikte künstlich groß machen. Das kriegen die Zuhörenden und Zuschauenden sehr schnell mit. Also nochmal, bitte nicht dramatisieren und bitte auch nicht von einem Konflikt sofort zum nächsten springen. Das sollte nicht inflationär gehandhabt werden, sondern eher gut dosiert. Es geht darum, den richtigen Konflikt zu finden und nicht irgendeinen oder ganz viele. Es braucht dabei natürlich auch den Wechsel zwischen spannungsvollen Aspekten und Momenten, wo wir dann aber auch wieder in Momente reingehen können, wo wir die Spannung rausnehmen können. Wenn wir die ganze Zeit nur auf Spannung sind, dann, wie soll man sagen, das schleift sich auch ab. Ne? Dann wird es eben auch langweilig. Ich selber nehme jetzt auch Spannung raus und komme zum Ende dieser Episode. Ich weiß aus eigener Erfahrung, dass das Thema Konflikt im Storytelling nicht so ganz unproblematisch ist. Als ich angefangen habe, mich mit dem Thema Storytelling zu beschäftigen und dann immer über diesen Konflikt gestolpert bin, hatte ich nämlich Schwierigkeiten mit dem Begriff Konflikt. Ich selber bin ein recht harmoniesuchender Mensch und dann wird einem beim Storytelling immer das Gegenteil vorgehalten. Und man sagt immer, man sucht den Konflikt. Das lag mir lange Zeit nicht, bis ich dann wirklich verstanden habe, es geht um Spannung und Reibung. Es geht darum, tiefer zu gehen und Persönlichkeiten Menschen kennenzulernen, und zwar genau über diese Punkte. Es geht nicht darum, in eine Disharmonie eigentlich zu gehen. So, ich bin gespannt, was das Thema mit dir macht. Kannst du da mitgehen? widersprichst du mir und kritisierst, dass es eben nicht sein kann, dass es immer nur um Konflikte geht. Das kann ja auch sein. Kannst du mir gerne schreiben oder eine andere Rückmeldung dazu geben, da freue ich mich immer. Und sollte jemand die große Frage beantworten können, warum interessieren uns genau diese Konflikte und Probleme mehr? Also das wirkliche Warum, der Grund dafür, nur zu. Und zum Schluss gibt's noch was Schönes. Das Beispiel mit Yuka und Hauke und dem Gin, der erst nichts geworden ist in der Vermarktung und dann zum weltbesten Gin gekürt wurde, ist nicht ausgedacht. Das ist eine wahre Geschichte, die sich in den vergangenen Jahren in Hamburg abgespielt hat. Die Geschichte beginnt nämlich im Sommer 2017 in einer Küche am Stadtrand hier von Hamburg. Eine kleine unscheinbare Distille und die letzten Reste Kurkuma der vergangenen Sansibar-Reise. Ja, das war ein schöner Zufall, mit dem alles begann. Der Gin heißt deshalb eben auch Hamburg Sansibar Gin und ich habe Yuka und Hauke vor kurzem bei einer Preisverleihung kennenlernen dürfen und dort bin ich eben auf ihre Geschichte gestoßen. Eine unglaubliche Geschichte und der Gin schmeckt auch noch so richtig gut. Ich verlinke ihn natürlich, nein, und das ist keine beauftragte Werbung, sondern die Geschichte von Mut, vom Durchhalten und auch vom Aufgeben. So, jetzt aber Schluss mit dem dicken Pathos zum Schluss dieser Podcast-Episode. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß, begib dich selbst auf die Suche nach den Konflikten in Geschichten und in Interviews. Allein das ist, finde ich, schon ein spannendes Abenteuer. Ich sage danke fürs Zuhören und bald wieder.
Gute Fragen, gute Antworten. Interviewhelden.